Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. An normalen Tagen würde ich mir jetzt überlegen, was alles passiert ist, was alles passieren wird. Und dann schön zu Ole überleiten. Aber heute müssen wir beginnen, beziehungsweise wollen wir beginnen, mit einem kleinen Shoutout, beziehungsweise einem Rest in Peace vor allem an Bill Walton, der diese Woche, Anfang der Woche verstorben ist, nach Krebsleiden, wie man dann gehört hat. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr überrascht. Man kriegt es ja nicht immer mit. Sie machen es ja teilweise auch nicht publik. Und diesmal hatte ich es nicht mitbekommen. Und war so ein kleiner trauriger Moment, weil er doch irgendwie eher eine derjenigen Legenden ist, die mir, obwohl ich ihn selber natürlich live nie habe wirklich spielen sehen, der mir aber eine sehr positive Erinnerung oder mit dem ich irgendwie so ein positives Empfinden verbunden habe, irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Wie war es bei dir so?
Ja, geht mir ähnlich. Also für mich war das so, jetzt mal unabhängig vom Sport, eine der interessantesten Persönlichkeiten, die es so im NBA-Kosmos jemals gegeben hat. Auch einer der Leute, bei denen ich irgendwie darauf gehofft hatte, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit erhalte, irgendwie mal ein Interview mit dem zu machen, weil ich halt immer das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn ich den hab reden hören, er hat immer sein eigenes Ding daraus gemacht. Also wenn man den hört und dem eine Frage gestellt wird, er kann die in jede Richtung bewegen, aber es kommt immer was total Interessantes bei raus. Und ich hatte immer das Gefühl, dass der irgendwie eine sehr, sehr eigene, sehr interessante Perspektive aufs Leben hat. Also wenn es darum geht, wie man seine Zeit verbringt, wie man Sachen auch genießt, wie man mit Leuten umgeht, wie man irgendwie einfach versucht, sein Leben zu gestalten. Also schon als Spieler, dass er da halt irgendwie klare politische Ansichten vertreten hat, dass er dann irgendwie auch während seiner Zeit als NBA-Spieler wie teilweise mit Acid rumprobiert hat und mit Grateful Dead getourt ist und solche Geschichten. Ja. Und das er auch bis an sein Lebensende eigentlich gemacht hat, fand ich immer total faszinierend. Und ich habe auch vor ein paar Jahren mal eine seiner Autobiografien gelesen, Back from the Dead, kann ich in dem Fall auch nur sehr empfehlen, weil also da geht's halt unter anderem darum, wie sehr ihn eigentlich so diese ganzen Rücken- und Fußprobleme, die er Zeit seines Lebens eigentlich hatte, wie sehr ihn die eingeschränkt haben und wie die ihn eigentlich auch schon an dem Punkt hatten, dass er vor x Jahren gar nicht so weit davon entfernt war, irgendwie sich selber sein Leben zu nehmen. Und das ging halt so um den Kampf da raus und so seinen Weg dann irgendwie wieder ein total erfülltes Leben zu führen. Und er hat ja auch über die letzten Jahre immer gesagt, so I'm the luckiest guy in the world. Also das war auch einer, dem man das irgendwie abkaufen konnte, dass er das auch ernst meinte. Und insofern auf jeden Fall ein mega großer Verlust, jetzt abgesehen davon, dass er in der kurzen Zeit, die er gesund war, auch einer der besten Spieler war, die es jemals gegeben hat. Aber halt auch abgesehen davon irgendwie ein total faszinierender Typ.
Absolut, absolut. Also wie sagst du, diese Vielschichtigkeit aus einerseits dieser extrem gute Spieler mit dieser verletzten Historie, der eine Meisterschaft gewonnen hat als Go-To-Guy oder als bester Spieler und dann gegen Ende seiner Karriere nochmal als Best Sixth Man, glaube ich, wurde auch ausgezeichnet in der Meisterschaftssaison damals und dann mit den Celtics und dann nochmal die Meisterschaft gewonnen hat, da das irgendwie alles rund gemacht hat und dann eben diese ganzen Geschichten abseits des Courts und dass er sich eben so auch für seine politische Meinung eingesetzt hat und halt da so dazu gestanden ist, ja auch die Story, dass das FBI gegen ihn ermittelt hat und so, weil er die Regierung nicht anerkennen würde und so rund um den Vietnamkrieg und dass er einfach so ein bisschen so seinen eigenen Weg fürs Leben gefunden hat und dabei halt trotz all dieser ganzen Geschichten, die du auch gerade angesprochen hast, sich sowas Positives bewahrt hat. Da bin ich mal gespannt, ich wollte auch mal ein bisschen tiefer gehen, weil das vielleicht auch was ist, was also diese eigene Perspektive und so die Freude nicht verlieren oder keine Ahnung, das ist ja was, wo man durchaus Inspiration draus ziehen kann. Und dann kam ja auch noch seine Broadcasting-Karriere, die er auch zu seinem eigenen Ding gemacht hat, den Kommentar.
Die auch immer absolut überragend war.
Ja, also, ja genau.
Also schon einer der Leute, die ich da am liebsten gehört habe. Ich fand das schade, dass er über die letzten Jahre halt nur College gemacht hat, weil College halt jetzt nicht so das ist, was ich jetzt mir irgendwie regelmäßig anschaue. Aber früher hat er auch Finals-Spiele kommentiert. Und wenn man halt so über ältere Spiele, so teilweise aus den 90ern oder so, mal stolpert und ihn da reden hört, das ist immer ein Erlebnis. Also kann ich auch nur empfehlen. Vieles findet man ja auch bei YouTube.
Sollte man mal reinhören, auf jeden Fall.
Der hatte seine Sprüche,
auf jeden Fall. Ich habe auch aufgeschrieben, so ein paar seiner größten Schmankerl gelesen. Also waren schon Dinge dabei, auf die musst du erstmal kommen, so im Eifer des Feindesgefechts. Also es ist lohnt sich auf jeden Fall. Von daher, genau. Aber unabhängig natürlich von allem, aber trotzdem, rest in peace, Bill Walton.
Rest in peace.
Und damit, spannen wir den Bogen zum aktuellen Geschehen. Wir steigen ein mit dem Geschehen aus der Nacht, denn dort ist nicht das passiert, was wir alle so ein bisschen gefürchtet haben, nämlich, dass wir jetzt 9 Tage fast ohne Basketball auskommen müssen, also ohne aktuellen NBA-Basketball, sagen wir so, es gibt ja die BBL-Playoffs, es gibt die WNBA, es gibt ja Basketball, aber ohne NBA-Basketball. Und die Wolves haben es geschafft. Sie haben es tatsächlich hinbekommen, die Mavs ordentlich einzubremsen, offensiv. Derek Lively war nicht, aber ich bin immer versucht, Blake Lively zu sagen. Ich mal ganz kurz Full Disclosure. Ich weiß nicht, warum. Ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viele Filme mit Blake Lively gesehen, aber irgendwie ist der so, aber es ist, ja, nicht so einfach. Genau, Derek Lively gefehlt mit Neck Strain. Ja. Keine Gehirnerschütterung oder zumindest, wie Bill Simmons vermutet, keine dargelegte bzw. kommunizierte Gehirnerschütterung. Weil, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, der hat irgendwie so einen Experten, der auch bei der NFL sich viel mit Gehirnerschütterung beschäftigt, der über Twitter vermeldet hat, dass, also, das wären alle Symptome gewesen am Anfang einer Gehirnerschütterung und dass die NBA da bitte vorsichtig sein soll und nicht Jahre der Aufklärung irgendwie zunichte machen soll.
Ich habe den Tweet auch gesehen.
Ach so, hast den Tweet sogar gesehen,
den Zugehörigen, ja. Von dem Experten. Also ich meine, ich kenne mich da nicht aus, offensichtlich. Aber in dem Moment, als ich diese Verletzung und diese Aktion gesehen habe, habe ich schon auch gedacht, oh fuck, der hat mit Sicherheit eine Gehirnerschütterung. Weil das also halt einfach ein brutaler Einschlag war. Deswegen, also keine Ahnung, was jetzt bei ihm zu erwarten ist, ob der dann in Spiel 5 wieder dabei war. Er saß ja jetzt auf der Bank. Wenn man, ich meine, das spricht so ein bisschen gegen diese These, dass er eine hat, weil,
ja.
Oder, und dass die unter Verschluss gehalten wird, weil diagnostiziert werden sie es ja schon haben. Und wenn er eine Gehirnerschütterung hätte, weiß ich nicht, ob man ihn dann ohne Sonnenbrille in eine NBA-Arena setzen würde. Weil für alle, die noch nie in einer NBA-Arena waren, es ist sehr laut und es ist auch sehr hell. Das
ich finde es
schon eine krasse Reizüberflutung. Weshalb ich immer verrückt werde, wenn da irgendwie so Babys dann da eingeblendet werden.
Genau.
So in den, mit ihr in Auszeiten und Leute so ihr Baby so hochhalten und so tanzen. Ich immer das arme Baby. Aber anderes Thema. Und auch Blake Lively, hoffentlich, also wie gesagt, so unverantwortlich wären sie wahrscheinlich nicht, dass sie ihn da hinsetzen würden ohne Schutz, wenn sie wüssten, dass er eine Gehirnerschütterung hat.
Ich denke auch. Also gerade weil so dieses Blinkerei und Blitzen und so, ich glaube, das ist schon. Ich hatte letztes Jahr noch eine und es ist gut, wenn du nicht. Ich wollte am Basketball gucken tatsächlich. Hab mir das In-Arena-Programm habe ich mir extra rausgenommen. Nein, ich wollte ein bisschen gucken, aber selbst das war zu anstrengend. Und dann, von daher
wär's. Hast du stattdessen Fast and the Furious geguckt, ne?
Natürlich, weil das ist, da bin ich gewohnt, das gucke ich täglich.
Absolut.
Stimmt, ich glaube, ich habe tatsächlich dann irgendwann Fast and Furious geguckt, aber war ein bisschen später, glaube ich. Ja. Egal. Auf jeden Fall ist es schwer vorstellbar. Es wäre tatsächlich ein bisschen komisch. Es ist schwer vorstellbar, dass er keine hat, aber irgendwie ist es, ja, egal. Er sah ja auch, er sah jetzt nicht leidend aus auf der Bank. Das kannst du natürlich gut hinschneiden. Er sah nur, als er so einmal so ein bisschen so einen Kopf bewegt wegen seinem Nacken. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da am Nacken was getan hat, weil es war ja schon.
Absolut.
Ein ordentlicher Einschlag da.
Ich spiele nicht NBA-Basketball und mache den Move mit dem Nacken trotzdem ständig.
So ist es. Und man hat aber gemerkt, dass er nicht dabei war, ne? Es war schon ein Unterschied in der Offense. Also es ist so, du hast zwar Daniel Gafford, aber wir haben ja auch schon eigentlich die gesamten, die Runde gegen OKC und jetzt auch die gesamten Conference Finals gesagt, dass die beiden einerseits halt so gut sind, weil sie sich in gewissen Dingen sehr, sehr gut spiegeln und den Mavs halt da gewisse Dinge geben über 48 Minuten, aber gleichzeitig halt auch noch unterschiedliche Dinge mit einbringen können und diese Entscheidungsfindung aus dem Short Roll hat auf jeden Fall gefehlt, hatte ich den Eindruck. Plus eben halt überhaupt diesen aggressiven Rollman zu haben die ganze Zeit. Weil mit Dwight Powell ist es was anderes. Mit Maxi Kleber ist es sowieso was anderes, der ja zurück war, zum Glück für die Mavs, der aber halt oft dann eher Richtung Dreierlinie rotiert, wo er dann ja dieses oder noch nicht so wirklich Gefahr ausstrahlen kann. Hieß ja auch, dass er sich jetzt noch nicht so 100% wohlfühlt mit seiner Schulter beim Wurf. Ist vielleicht auch das Ding, also ich glaube jetzt nicht, dass es medizinisch ist, das eine, aber halt vom Ramp-Up her und vom Komfort, den er hat. Wenn Lively fit gewesen wäre, bin ich mir nicht sicher, ob Kleber gespielt hätte. Also wäre so, ist auch meine Spekulation, aber einfach nur, weil er halt vielleicht physisch zwar nicht in Gefahr ist, sich nochmal zu verletzen, aber halt einfach noch nicht so dieses Gefühl wieder hat im Arm. Aber man hat dann schon gesehen, dass Dallas da so ein bisschen weniger Möglichkeiten hatte als sonst, ne?
Ja, ich denke, also erstens das, ich glaube auch dieser 48-Minuten-Faktor ist insofern auch wichtig, weil dadurch, dass Gafford und Lively ihre Zeit so splitten konnten und immer einer 3-4 Minuten, dann kommt der nächste für 5 Minuten rein und so, dass sie sich halt so schnell abwechseln konnten, konnten beide auch so das Energielevel halt immer extrem hochhalten. Lively ist sowieso ja ein kompletter Dynamo, der auch wenn er den Ball dann nicht mehr hat und der Ball in der Luft ist, dann zum Offensivrebound geht. Also der wirklich eine krasse Aktivität einfach mit reinbringt. Und das Gafford war das jetzt in der letzten Zeit eher gewohnt, so 20 Minuten zu spielen. Der musste jetzt über die letzten Spiele hochfahren. Und in Spiel 3 hat es gut funktioniert, in die Zeit, die er mehr übernommen hat. Jetzt waren es halt 31 Minuten, die er spielen musste. Und er war ja auf jeden Fall nicht schlecht. Er hatte wieder all seine Würfe getroffen, hat auch wieder 3 Blocks verzeichnet, wobei ich schon das Gefühl hatte, dass Minnesota sich ein bisschen wohler auf dem Weg zum Korb geführt hat, als in den Spielen zuvor. Aber es war halt jetzt nicht dieses Konstante. Und der wichtigste Punkt ist der, den du schon angesprochen hast, dass die Mavs halt einfach ein anderes Vertrauen richtigerweise haben, wenn Lively der abrollende Spieler ist, ihm den Ball zu geben, weil sie wissen, der kann gute Entscheidungen damit finden. Bei Gafford ist es halt besser, wenn er direkt schon am Korb ist und dort gefunden wird, um den dann reinzuwämsen. Das hat auch ein paar Mal funktioniert, aber es ist halt nicht so, es ist ein bisschen eindimensionaler. Und mit Lively kannst du halt verschiedene Sachen ausprobieren. Und wenn die Defense das natürlich weiß, was ja in dem Fall dann auch so ist, dann kann die halt auch dann ein bisschen aggressiver den ballführenden Spieler verteidigen und auch ein bisschen mehr so dieses Hedge-and-Recover spielen, was man halt öfter mal gesehen hat, also gerade auch von Towns, aber auch von Gobert, der weiter oben verteidigt hat als häufig zuvor in der Serie, weil man halt wusste, okay, wir entblößen etwas, aber in dem Fall, also es sind dann halt Shooter, es ist jetzt nicht so dieser klare Run Richtung Korb und damit können wir erstmal leben und damit haben sie den Mavs halt zumindest so ein paar einfache Sachen genommen, die sie über die Spiele davor ein bisschen häufiger hatten. Und dadurch, also auch wenn man sich so Offensivrating im Halbfeld anguckt, so ich fand jetzt nicht, dass die Wolves über die ersten 3 Spiele so schlecht waren, was das angeht, wie sie teilweise gemacht wurden. Ich meine, so die Gobert-Debatten sind ja auch schon wieder losgegangen. Das war ja auch absolut zu erwarten. Also. Jetzt auch Kendrick Perkins, Draymond macht das ja sowieso ständig, aber.
Aber weißt du, ich finde es so, also gerade bei Draymond, also wenn es so einen persönlichen Touch kriegt, finde ich es einfach, ich finde es irgendwie so ein bisschen schade, dass es so, das heißt ja, also weißt, man muss dich nicht mögen oder so, aber wenn jemand diese Plattform bekommt und dann so diese auf der vor allem bei Draymond, ja, der einfach so viel Ahnung von diesem Spiel hat und dieses Spiel halt so versteht, wie wahrscheinlich wenige, die direkt damit zu tun haben, die spielen, die es beobachten, die drüber sprechen und dann halt einfach diese persönliche Agenda mit reinkommt und permanent irgendwie Gobert dann oder bei jeder Gelegenheit irgendwie wieder Gobert die Tauglichkeit entzogen wird irgendwie. Das, ich weiß nicht, es ist, analysier doch lieber in die Tiefe, also weißt du, ich weiß schon, Takes und bla 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 und von Perkins ist man es gewohnt, sagen wir es mal so. Aber bei Draymond irgendwie, es ist irgendwie einfach irgendwie, dadurch, dass es gefühlt diesen persönlichen Touch hat, finde ich es einfach mega schade. Und dann ist es halt echt irgendwie so, okay, dann lass es halt irgendwie. Dann.
Stimme ich zu, aber lass uns das auch nicht zu weit vertiefen.
Ja, es war jetzt nur, weil
das ist ja der Grund, warum sie es machen, weil halt Leute reden, weil man Interaktionen hat und warum diese Plattform dann noch da ist. Aber nur ganz kurz, Defensivrating der Wolves in der Serie mit Gobert, wenn er auf dem Court steht, ist bei 109,9 in 143 Minuten. Defensivrating, wenn er nicht auf dem Court steht, 127,4 in 49 Minuten. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Gobert ist jetzt nicht der Grund, warum sie nicht ganz so gut dastehen.
Was ich da interessant fand, ganz kurz, weil gerade die Zahlen, hast du den Simmons-Podcast mit Ryan Russillo gehört nach Spiel 4, nach Spiel 3?
Ich glaube schon.
Weil Russillo doch da meinte, die Zahlen, dann kommen sie wieder mit den Zahlen, die Analytics-freundlichen Leute, aber der Eye-Test sagt irgendwie was anderes.
Der Eye-Test sagt, dass Rudy Gobert nicht Luka Doncic beim Stepback-Dreier verteidigen kann. No shit.
Ja,
vielleicht Wemby, weil der noch ein bisschen längere Arme hat. Sonst kann das ja keiner.
Genau, und Jaden McDaniels kann ihn gar nicht verteidigen, dem wir nicht die defensive Tauglichkeit absprechen.
Zum Beispiel, ja.
Also, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, weil ich fand den Punkt dann so, also natürlich sind die Zahlen nicht alles und wir sagen auch immer Defensive Rating oder defensive Metriken und so, aber es ist immer so wegzuwischen, finde ich einfach schwierig. Also ich meine, du weißt ja, ich bin jetzt auch nicht der Zahlenreiter vor dem Herrn, aber ich für trotzdem so eine Analyse ist wegzuwischen, finde ich immer ein bisschen komisch, weil es hat ja seine Berechtigung. Es ist vielleicht, man hat vielleicht einen eigenen Ansatz oder beziehungsweise man gewichtet vielleicht andere Dinge mehr, aber dann trotzdem ist es ja da. Und klar hat Gobert, es gibt ja keinen perfekten Spieler. Also wie du sagst, also Wemby vielleicht mit der dessen Kombination aus Länge und Beweglichkeit es halt so einfach noch nie gegeben hat. Der
ja, wenn er in 2 bis 3 Jahren ein voll realisierter Oktopus ist,
dann, ja, genau.
Ne, dann ist der vielleicht defensiv der perfekte Spieler, gegen den du nichts mehr machen kannst, aber ich glaube nicht, weil eigentlich Basketball auch nicht so gedacht ist, dass eine Defense die Offense komplett abmelden kann. Ja. Gerade halt irgendwie, wenn du halt diese Shotmaker hast, weil das ist ja das Geile an Doncic und Kyrie, das war jetzt in diesem Spiel mal nicht zu sehen, aber in den Spielen davor ja schon, dass die halt diese ganzen schwierigen Würfe treffen können.
Eben.
Ein Teil davon ist aber dann auch, diese Würfe sind schwierig. Und wie gesagt, bei diesem Stepback-Dreier, da war Luca in seiner Komfortzone irgendwie, wobei auch manche Leute auch sagen, dass er einen Schrittfehler begangen hat, weil er halt zu der anderen Seite mal gegangen ist und diese Schrittfolge für ihn nicht ganz das Typische war.
Mhm. Ne?
Mich war es kein Schrittfehler, aber ist auch egal. Aber so die meisten Sachen, die die treffen und die dann die Wolves-Defense irgendwie schlecht aussehen lassen, das sind halt einfach Würfe mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Und man könnte, also man sollte eigentlich eher sagen, das, was die da machen, ist total besonders. Worauf ich jetzt aber ursprünglich hinaus
wollte. Ja, Entschuldigung, wir sind etwas abgekommen.
Klammer aufgemacht habe, in der wir uns dann so ein bisschen verloren haben, war, dass die Defense über die ersten 3 Spiele nicht schrecklich war, aber auch nicht so gut, wie die Wolves-Defense sein kann. Und in diesem Spiel waren sie ein bisschen näher an der Art von Defense, wie sie halt über die Saison häufiger gespielt haben, auch jetzt gegen Denver natürlich. Und also im Halbfeld haben sie den Mavs 86 Punkte pro 100 Ballbesitzen erlaubt. Das ist halt echt nicht gut. Das ist deren geteilter zweitschlechtester Wert dieser Playoffs. Nur OKC in den beiden Niederlagen, die sie gegen OKC hatten, hat sie mal darunter gehalten. Und insofern, es war schon einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie gesagt, für mich war es aber vorher jetzt auch nicht unbedingt Gobert. Ich glaube, sie haben jetzt ein bisschen was an den Matchups verändert, was ganz gut funktioniert hat. Und halt dieser Lively-Faktor war wichtig. Aber dass sie halt auch gesagt haben, Edwards kriegt jetzt das primäre Matchup, Doncic, macht, glaube ich, insofern Sinn, weil A, kräftigerer Spieler, B, auch so albern das klingt, aber wenn Edwards halt Kyrie verteidigt, dann muss er die ganze Zeit rennen, weil Kyrie halt schnell und und wendig und wuselig ist. Ne? Das nimmt dir Energie. Doncic zu verteidigen nimmt dir natürlich auch Energie, aber auf eine andere Art und Weise, weil das halt ein bisschen langsamer, methodischer ist. Und ich glaube, das war ein Benefit. Ich glaube auch, dass es für McDaniels viel besser ist, gegen Kyrie zu verteidigen als gegen Doncic, einfach weil er da auch ja ein bisschen die Vorteile ausspielen kann, wie gegen Jamal Murray davor. Und also, dass er halt so dass er länger ist, dass er aber wendig genug ist, um irgendwie überwiegend dran zu bleiben und halt auch Würfe erschweren kann. Ich meine, Kyrie hatte in dem Spiel mehr Probleme als vorher. Und klar, also das, was ich eben gesagt habe, ist ja trotzdem auch immer noch so, dass Kyrie an guten Tagen auch gegen diese Art von
Defense
verdammt gut aussehen kann, aber in dem Spiel war es halt nicht so. Und das hat auf jeden Fall was dazu beigetragen, dass die Defense einfach insgesamt ein bisschen besser aussah. Sie haben auch ein bisschen gegambelt und halt häufiger mal Leute offen stehen gelassen, um halt mehr Druck auf die ballführenden Spieler auszuüben. Und PJ Washington in dem Fall 2 von 9 gewesen. Das ist aufgegangen. Wenn man sich so die Dreier alle nochmal anguckt, da waren halt schon 4 oder 5 dabei, die PJ Washington in diesen Playoffs überwiegend getroffen hat. Und wenn er 2 mehr trifft, dann gewinnt Dallas dieses Spiel. Also es ist halt alles eng beieinander, aber.
Ja. So wie es aber in Spiel 1 bis 3 auch war. Da gab es ja auch diverse Szenen, bei denen du gesagt hast, okay, wenn die anders laufen, dann geht es Richtung Minnesota. Also das ist ja.
Ganz genau. Und das ist halt auch der springende Punkt. Deswegen ist es auch, also normalerweise würde man jetzt nach, also bei 3-1, wenn ein Team die ersten 3 Siege geholt hat, der nicht davon ausgehen, dass das hier jetzt irgendwie nochmal spannend wird. Hier kann man aber schon argumentieren und sagen, also A, Dallas hat einen seiner wichtigsten Spieler gerade verloren, wo man mal gucken muss, ob und wie er dann im nächsten Spiel wieder mitwirken kann. Und B, jedes Spiel war halt eng. Und jedes Spiel hätte auch anders laufen können. Und so die Version, die wir jetzt von Edwards eigentlich über die letzten beiden Spiele gesehen haben und auch der Towns, den wir jetzt in diesem Spiel gesehen haben, das ist halt schon ein bisschen gefährlicher für die Mavs, als es jetzt normalerweise in so einem Szenario sein könnten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich fand, Minnesota hat immer noch nicht ansatzweise perfekt gespielt, sondern hat immer noch echt viel auch Komisches gemacht. Viele komische Turnover, viele Fouls, Karl Towns. Viele dusselige Fouls,
Karl Towns. War vielleicht ein Foul dabei, bei dem du sagst, ja, okay, kann passieren. Die anderen waren echt so ein bisschen. Also wo du gerade sagst, so jetzt, okay, du hast jetzt 2 Fouls recht früh im Spiel, bleib vielleicht an der Mittellinie weg, oder du hast 4 Fouls, greif, oder 3 Fouls recht früh im Spiel, greif vielleicht jetzt nicht beim Rebound drüber, Also es waren schon so ein paar.
Ja, die anderen Fouls waren überwiegend Fouls, wo man sagt, die können Karl Towns passieren. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt sonst jemand.
Oder du hast 5 Fouls und Luca steht 3 Meter der Dreierlinie und macht den Pumpfake, bleib weg.
Und weiß genau, was er tut.
Ja.
Bleib einfach stehen.
Bleib einfach stehen, bleib einfach weg.
Du wirst den Dreier sowieso nicht verhindern. So, also,
eben.
Naja. Eben. Abgesehen davon hat Karl Towns ein super Spiel gemacht.
Ja.
Hat endlich auch Dreier getroffen, was halt irgendwie, ich meine, er und Nikhil Alexander Walker waren ja beide extrem am Kriseln über die letzten Spiele. Und beide jetzt, also Nor hat 2 von 5 getroffen, Towns hat 4 von 5. Ich glaube, 3 davon waren ja auch im letzten Viertel,
ja,
wo sie das Spiel dann halt nochmal auf ihre Seite gezogen haben. Und insgesamt fand ich trotzdem so, der offensive Prozess war besser, aber jetzt auch immer noch nicht irgendwie optimal. Und da könnte man dann schon sagen, okay, vielleicht hat Minnesota jetzt so ein bisschen endlich einen Fuß in die Tür bekommen, vielleicht zu spät, wahrscheinlich zu spät, wenn man auf die NBA-Geschichte schaut, aber vielleicht können sie jetzt wirklich noch eine richtige Serie draus machen, weil es war ja nicht so, dass über die ersten 3 Spiele jetzt ein massiver Qualitätsunterschied zwischen beiden Teams liegen würde, sondern es war halt dieser, also überwiegend der Shotmaking-Unterschied,
ja,
den halt Dallas hat.
Ja.
Gerade am Ende von Spielen.
Das war genau.
Weshalb ich übrigens auch dieses Spiel im vierten Viertel permanent dachte, jetzt macht Dallas es dann gleich.
Ja, aber Kyries Shotmaking kam nie so richtig. Luca war auch nicht so richtig im Rhythmus das ganze Spiel über. Also er hatte irgendwie halt recht aggressiv angefangen. Gerade auch gegen Edwards fand ich. Aber dann war es war jetzt nicht so automatisch wie die Spiele davor. Also es war so ein bisschen,
hatte er. Ja, war 7 von 21.
Ja.
Ich hatte auch das Gefühl, dass so diese etwas bulligere Art von Defense, also sowohl von Edwards als auch dann von Kyle Anderson, der richtig gut war in dem Spiel, also offensiv wie defensiv, da schon auch ein bisschen dazu geführt hat, dass er sich halt auch, gerade wenn er dann mal Richtung Korb oder zumindest Richtung Zone gegangen ist, dass er ein bisschen hektischer gewirkt hat als sonst. Das ist ja normalerweise jetzt nicht das Luca-Ding. Aber ein paar Mal waren irgendwie so ein paar etwas überhastete Würfe dabei. Er hat auch dann im Zweierland nur 3 von 10 getroffen. Das ist ja schon auch unter seinem Niveau auf jeden Fall.
Ja, und hat auch Dinge halt, wo du normalerweise, also irgendwie so ein Bankshot aus kurzer Distanz, den normalerweise trifft, der dann irgendwie halt auf den Ring geklatscht ist und so. Also fand ich auch, ich meine, wie gesagt, es ist auch für ihn auch ein anderer Rhythmus. Einerseits natürlich das Matchup, das du angesprochen hast. Andererseits, dass dann halt, dass die Komponente Lively nicht dabei ist. Dann, wie gesagt, mit Kleber spielst du anders, mit Paul spielst du anders. Und
ich glaube, mit Paul spielst du ab jetzt aber gar nicht mehr.
Und mit Paul spielst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
Er hat auch jetzt nicht so wahnsinnig nur 3 Minuten drauf und dann gleich schnell den Haken bekommen.
Ja.
Werden wir wahrscheinlich nicht nochmal sehen.
Ich denke auch nicht. Und was ich aber auch fand, Minnesota hat so ein bisschen minimal du hast ja schon gesagt, dass das so ein paar Gambles war beim Dreier, dass sie ein paar offen haben stehen lassen, dass sie auch, ich glaube, eine Szene mit Jaden Hardy, der dann irgendwie hochrotiert hat an die Birne. Und da ist halt Edwards einfach in der Zone geblieben und hat halt die Zone mit dicht gemacht. Und solche Dinger. Und dann, ich glaube, da kam dann sogar ein Turnover bei rum am Ende. Also Luca hat dann noch schon rausgepasst auf Hardy, weiß nicht mehr genau. Aber ich fand so, sie haben zwar ein bisschen gegambelt, aber auch die Closeouts waren teilweise schon, haben besser funktioniert als in den Spielen davor. Also dadurch ein bisschen mehr Balance. Und sie haben es irgendwie so geschafft, zum Beispiel, dass Conley, der ja ein recht smarter Verteidiger ist, dann irgendwie derjenige war. Also sie haben, fand ich, ein bisschen mehr Ball fern.
Ja, absolut.
Gegambelt, also die Strong Side, da war quasi schon, waren die Schützen nicht offen, auf der Weak Side waren sie eher offen, aber dass dann zum Beispiel Conley, der smart ist und vielleicht auch ein bisschen flinker ist, dann natürlich nicht die Länge mitbringt, aber halt schnell raus kann, den du auch nicht unbedingt unterm Brett hast. Du hast im vierten Viertel war es dann oft Edwards, der dann den Closeout gemacht hat, der halt schnell draußen ist, der halt eine gewisse, genau, Schnelligkeit, Explosivität mitbringt und irgendwie so da so, das waren so bilde ich mir zumindest ein, so, vielleicht war es auch keine Absicht, aber so habe ich mir gedacht, das ergab für mich irgendwie Sinn, als es mir aufgefallen ist. Und dass das dann halt eben da ist, dass die Würfe dann vielleicht nicht ganz so offen waren, teilweise. Ich meine, du hast auch gesagt, es gab bei Washington diverse Würfe, die er normalerweise treffen kann, wobei er, glaube ich, jetzt auch mittlerweile, er trifft keine 30% in Conference Finals von draußen, ne?
Ja, er hat nur am Ende von 2 Spielen den entscheidenden Wurf
getroffen. Genau,
aber er ist sonst abgekühlt auf jeden Fall.
Er nimmt sie trotzdem weiter, was ja extrem wichtig ist. Also er zögert nicht. Ich glaube, das ist irgendwie entscheidend. Aber ich habe gesagt, so das Gefühl, Minnesotas Defense hat da so ein bisschen was gefunden. Und dann eben, du hast das Matchup Kyrie gegen McDaniels angesprochen, das ist natürlich für Kyrie jetzt nicht so angenehm ist. Es ist jetzt, ja, aber ich weiß nicht, es ist spät, ne? Es ist spät in der Serie.
Es ist spät, auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch an dich.
Ja.
Und zwar, Was war der wesentliche Unterschied zwischen Anthony Edwards in Spiel 3 und Anthony Edwards in Spiel 4? Also vom offensiven Auftreten,
ja, das haben wir
schon angesprochen.
Ja. Boah, was war der wesentliche Unterschied? Ich meine, ich fand, er hat in Spiel 3 am Anfang schon auch attackiert. Er ist jetzt, ich glaube, jetzt hat er 14 Punkte im ersten Viertel gemacht, kann das sein?
Kann sein, habe ich nicht.
Ich meine, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, sag du es mir.
Das Gute ist, es gibt eigentlich keinen ganz so großen. Ich dachte im ersten Viertel, es gibt einen, weil er da halt echt viel zum Korb gegangen ist und sehr, sehr decisive irgendwie auch war und es teilweise erzwungen hat. Auch mal, wenn da zwei Verteidiger waren und er dachte, ich kann jetzt aber, wenn ich halt nicht versuche, über die Verteidiger drüber zu passen, sondern durch sie zu finishen, vielleicht kriege ich dann Freiwürfe. Das hat ein paar Mal funktioniert. Ich glaube, er hatte auch, er hatte mindestens 6, eventuell 8 Freiwürfe im ersten Viertel. Danach hatte er übers Spiel entweder 2 oder 0, weil wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 6 oder 8 waren. Und eigentlich fand ich ihn halt ziemlich exakt genauso offensiv wie, also dann übers gesamte Spiel wie Spiel 3 und habe dann auch danach geguckt, so passt das statistisch ungefähr. Es ist halt schon relativ witzig, weil Spiel 3, 26 Punkte, 9 Assists, 9 Rebounds, 5 Turnover, 46% aus dem Feld. Spiel 4, 29 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists, 6 Turnover, 44% aus dem Feld. Also so von der Statline her war es mehr oder weniger das Gleiche, aber ich glaube halt so die, und auch, was man jetzt schon sieht, auch von der Coverage und auch wie die ganzen Headlines zu dem Spiel und so aussehen, hat man so das Gefühl, oh, jetzt hat Edwards das rausgefunden. Ich hatte eigentlich das Gefühl, überwiegend war das, was vorher auch passiert ist, nur ein paar von den anderen Sachen, die wichtig waren, haben funktioniert. Also beispielsweise Towns hat endlich ein gutes Spiel gemacht. Also
ja, klar. War nicht offensiv nicht anwesend bis dahin.
Ja, auch, also, und ich hatte auch das Gefühl, dass so Minnesota hat schon insgesamt ein paar mehr Sachen am Korb bekommen, aber viel davon war halt eigentlich auch Towns. Also der halt ein paar Mal, der hat ja auch jetzt wieder so ein, zwei komplett wilde Drives, wo er dann auch teilweise Offensiv-Fouls dabei hatte, aber er hat halt auch ein paar Mal irgendwie vernünftig finishen können. Und das sind halt auch so Sachen, der hat über die Serie davor in der Zone als ja doch relativ großer Spieler 9 von 25 halt getroffen und wurde 7-mal geblockt. Ich meine, er wurde in diesem Spiel auch 2-mal geblockt, aber den Rest hat er dann
überwiegend Zeit, getroffen. Ne? Also von
Gaffer. Ja, das war innerhalb einer Possession.
Ja, genau.
Aber sonst wirkte das irgendwie ein kleines bisschen besser. Ich fand es halt nur lustig, weil irgendwie manchmal ist so die Wahrnehmung und das, was passiert, es passieren halt irgendwie ein paar mehr Sachen mit. Nur weil man jetzt halt, glaube ich, viel so, oh, Edwards ist angekommen.
Ja,
jetzt hat er, wenn er angekommen ist, dann ist er schon im Spiel davor angekommen, eigentlich.
So ist es.
Ich fand immer noch, es gab halt so einige Sachen, die er echt gut gemacht hat, in den Spielen davor ja auch. Und es gab aber auch immer noch so einige Szenen auf jeden Fall, wo man das Gefühl hatte, also einmal gab es so diesen wilden Pass, da hat ihn auch Reggie Miller und Van Gundy haben sich dann auch darüber aufgeregt, wo er eigentlich hochgeht zum Pull-Up und dann aber im Sprung irgendwann entscheidet, hey, ich versuche jetzt mal den zu passen und hat ihn dann 6 Meter über seinen Mitspieler geworfen.
Ja. ja.
Solche Dinger sind immer noch ein bisschen zu oft, aber es ist auch okay, weil, wie gesagt, er ist 22, das kann nicht alles instinktiv sein, nicht jeder ist irgendwie Doncic, der mit 15 das alles schon konnte.
eben, aber Edwards ist auf einem guten Weg. Jetzt ist die Frage natürlich, auf welchem Weg diese Serie ist. Wir haben jetzt 4 Spiele gesehen. Alle Spiele waren knapp. 3 haben die Mavs gewonnen, 1 haben die Wolves gewonnen. Es geht zurück nach Minnesota. Und um da jetzt etwas in die Tiefe zu gehen, machen wir ein kleines bisschen Werbung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr nicht nur auf einzelne Spiele setzen. Ihr könnt nicht nur auf Serienausgänge setzen. Ihr könnt euch auch überlegen, wie lange so eine Serie denn dauert. Und da sind wir jetzt an dem Punkt. Für Spiel 5 geben die Buchmacher, also dass es nach Spiel 5 endet, geben die Buchmacher eine 2,5er-Quote. Spiel 6 eine 2,55er-Quote, Spiel 7 eine 3,2er-Quote und da Spiel 7 wird es natürlich interessant. Gewinnen die Wolves in 7, gibt es eine 5,2er-Quote und gewinnen die Mavs in 7, gibt es eine 7,5er-Quote. Ist das denn für dich, ergibt das einfach Sinn für dich aus der Warte her, dass dann halt einfach sich die Dynamik der Serie komplett gedreht hat, wobei natürlich die letztjährigen Eastern Conference Finals da als gegenteiliges Beispiel herhalten könnten, theoretisch?
Ja, also weiß ich nicht, ob das für mich so viel Sinn ergibt. Ich meine, das Kalkül dahinter ist natürlich klar, also Momentum ist dann geschwungen und Spiel 7 wäre ja auch in Minnesota,
dass
das halt irgendwie dabei eine Rolle spielt. Aber gleichzeitig hatte ich bisher jetzt nicht das Gefühl, dass für Minnesota im Lauf dieser Playoffs das einen großen Unterschied oder einen positiven Unterschied macht, wenn sie jetzt zu Hause spielen. Komischerweise, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube nicht, also ich meine, sonst könnte man ja auch sagen, die eine der Chancen, die sie jetzt haben, ist halt, zwei der drei Spiele, die jetzt noch kommen könnten, wären ja in Minnesota, ja. Dass das ein Vorteil für sie ist. Ich weiß aber nicht, ob es ein großer Vorteil für sie ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Rolle spielt. Ich habe auch das Gefühl, dass so Leute wie Kyrie oder auch Asshole Luca das nicht unbedingt schlecht finden, ja. Auswärts zu gewinnen, weil sie da noch ein bisschen mehr pöbeln können.
Er hat auch richtig Bock auf Boston, glaube ich, Luca. Ne? Weil da noch ein bisschen mehr bepöbelt wird einfach.
Ja, da wird Kyrie noch mehr bepöbelt als Luca.
Ja, der sowieso.
Aber ja, also ich finde es irgendwie schwer zu sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Minnesota das noch ein bisschen in die Länge ziehen kann, einfach weil ich auch nicht weiß, was mit Lively ist und ich den schon für wichtig halte. Und ich auch denke, Minnesota ist schon auch echt ein gutes Team. Gleichzeitig, weiß ich nicht, Dallas hat halt eigentlich trotzdem so diese Shotmaking-Qualität. Ich weiß nicht, ob die Timberwolves jetzt wirklich einen Weg gefunden haben, um Luca und Kyrie dauerhaft das Leben schwer zu machen oder ob es halt ein Spiel war und ob die halt ihr problemlöse Superbrain anwerfen und im nächsten Spiel einfach wieder besser aussehen. Deswegen, also ich würde eher darauf tippen, dass Dallas das wahrscheinlich macht, aber gleichzeitig mit null Überzeugung.
Das ist halt so das Problem, weil es halt einfach, wir haben es ja eingangs gesagt, du bist so, es gab jetzt in dem Spiel gab es Punkte, bei denen du sagst, okay, wenn das für Dallas besser läuft, dann gewinnt Dallas das Spiel, und es gab vorher Punkte, bei denen du sagst, wenn es für Minnesota besser läuft, gewinnt Minnesota das Spiel. Also deswegen finde ich es auch wahnsinnig schwer, diese Serie irgendwie zu tippen. So, per Default ist es natürlich, oder beziehungsweise bei Minnesota darf jetzt halt einfach wesentlich weniger schief gehen als bei den Mavs. Also das ist halt genau das Ding. Und wenn halt einmal, wenn einmal Luca alle Probleme löst, dann ist es halt vorbei. Und deswegen haben die Mavs natürlich insgesamt die größere Chance, aber ich find's wahnsinnig schwer zu tippen. Also ich bin da.
Ja.
Ich gehe auch davon aus, dass es die Mavs irgendwann machen. Aber. Mal keine Ahnung, lass Lively nochmal ausfallen, Minnesota jetzt gewinnen, Spiel 5, dann geht's auch immer Spiel 6 nach Dallas, Minnesota hat 2 in Folge gewonnen. Dann bist du auch ganz schnell an dem Punkt so, okay, weiß ich nicht, denk Dallas nach, ist irgendwas, muss ja nicht unbedingt nur Luca sein, oder was dann mit den Rollenspielern, wie gehen die damit um? Vielleicht gehen sie gut damit um.
Ja.
Kann alles sein, aber es ist halt so eng und es hat sich jetzt irgendwie kein Team bis jetzt halt. Für mich ist kein Team klar besser, was natürlich bei einer Serie, die 3-1 oder 3-0 stand und jetzt 3-1 steht, ist eigentlich fast paradox. Also das hast du ja eigentlich irgendwie selten. Ich finde, jetzt, wir reden ja gleich noch über den Osten. Da waren die Spiele zwar auch knapp, aber da sah es für mich anders aus. Und jetzt ist es halt irgendwie, ja, ich kann gar keinen veritablen Tipp abgeben fast.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied jetzt zu letztes Jahr in den Eastern Conference Finals, wo man also da war die Chance, glaube ich, ein bisschen größer, dass das Team nach 3-0 Rückstand das noch umbiegen kann. Einfach aus dem Grund, weil man da halt schon sagen konnte, okay, über die ersten drei Spiele, da war Boston irgendwie mental nicht anwesend, hat Quatsch gemacht. Miami hatte krasse Shooting-Games. Und als Boston dann angefangen hat mitzuspielen, hatte man dann den Eindruck, okay, eigentlich haben die ja schon vielleicht etwas mehr Talent. Und eigentlich könnten die ja schon das bessere Team sein. Sie waren es jetzt nicht immer, deswegen also alles gut, Miami. ihr habt's euch verdient, so darum geht's gar nicht. Aber ich finde, da konnte man sich das halt leicht verargumentieren. Und in dieser Serie stimme ich dir eher zu, dass beide Teams extrem nah beieinander sind und dass Nuancen den Unterschied machen in der Regel. Und dann ist es halt schwerer zu sagen, das Team, was in der Grube ist, gewinnt jetzt viermal am Stück.
Ja.
Einfach weil dafür schon echt viel richtig laufen muss. Und deswegen, ja, würde ich jetzt auch nicht darauf tippen, dass Minnesota diese Serie noch holt. Es ist halt eher eine Frage, wie viele Spiele es noch sein werden. Glaube ich.
Glaube ich auch. Und jetzt schauen wir einfach mal. Wie gesagt, die ganze Geschichte natürlich wie immer ohne Gewähr. Und noch dazu bitte folgenden Hinweis beachten. Freunde, und nicht vergessen, 18+, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit in den Osten. Da ist der Sweep perfekt? Die Celtics haben ihn perfekt gemacht, schon in der Nacht von Montag auf Dienstag. Haben es natürlich wieder spannend gemacht, weil wäre auch langweilig, wenn sie einfach mal ein Spiel durchziehen würden. Wie gesagt, nichts gegen die Pacers. Die Pacers haben sich maximal gut verkauft. Halliburton auch in Spiel 4 nicht dabei gewesen. Haben trotzdem wieder Nembhard ein extrem gutes Spiel gemacht. Sie haben Boston halt wieder mit ihrem Stil vor Probleme gestellt. Trotzdem, und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, für mich war der Unterschied einfach dann am Ende doch zu groß. Es war halt einfach so dieses Ding, okay, Boston konnte, hatte halt irgendwie diesen Gang. Es war, für mich war, und es, wie gesagt, es klingt jetzt auch despektierlich, ist aber auf keinen Fall so gemeint, aber es war schon immer auch so ein bisschen so, was Boston dann angeboten hat. Vielleicht kann, wahrscheinlich ist es auch schwierig, gegen ein Team wie die Pacers 48 Minuten oder 45 Minuten oder 43 Minuten so durchzuziehen, einfach weil sie dich permanent beschäftigen, einfach weil du halt irgendwann mal eine Rotation verschläfst, wenn sie halt einfach so anrennen, wie sie anrennen, weil du in Transition nicht immer da sein kannst. Gleichzeitig hatte ich schon immer so das Gefühl, Boston, okay, am Ende war es dann halt so dann mal ausgeklammert Spiel 1, weil das war dann doch sehr glücklich, aber am Ende war es dann so, Boston hat in der Defense angezogen, jetzt in dem Spiel, glaube ich, auch, wie viele Minuten waren es am Ende, dass Indiana keinen Punkt gemacht hat, 3,5 Minuten?
Irgendwie so, ich kann dir nur sagen, ja, über die letzten 5,5 Minuten hat Indiana 4 Punkte gemacht.
Genau. Und da war halt Boston's Defense dann da und dann war es halt irgendwie, genau, dann die Offense war auch nicht immer ganz, ganz ruckelfrei, aber hat gereicht. Derek White mit dem Game-Winner, irgendwann aber 50 Sekunden vor Schluss, oder? War der Game-Winner quasi. Aber genau, also für mich war der Unterschied zwischen beiden Teams dann irgendwie am Ende zu groß. Und dann hat Boston halt durch sehr, 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 sehr gute defensive Phase und auch mitunter gute offensive Phasen dann halt einfach gewonnen. Würdest du dem widersprechen?
Boston ist das beste Klatsch-Team aller Zeiten.
Ja, und das haben wir alle gewusst.
Klatsch-Net-Rating in den Playoffs? Ja. 19 Minuten. 43,9.
Ja, aber es war klar. Das können sie einfach.
Ist ja, ja, ich meine, das Ding ist, wenn sie jetzt alle Spiele mit Blowouts gewonnen hätten, dann hätte man gesagt,
ne? Okay. Da hatte ich mir aufgeschrieben, genau den Satz.
So. Ja. Und jetzt, wo drei Spiele halt absolut nicht deutlich waren, sondern extrem knapp und sie gewonnen haben, ist so.
Ja, ja.
Zu Recht. Das Problem, das ist halt einfach die Situation mit den Celtics, wenn die nicht Meister werden, dann wird dann niemand ansatzweise zufrieden sein. Sie müssen es halt einfach jetzt machen, glaube ich, weil sonst wird an allem, was passiert, gemäkelt. Und das ist ein bisschen anstrengend, aber es ist halt einfach die Situation. Und es war jetzt auf jeden Fall eine Serie, wo sie sich insgesamt jetzt nicht irgendwie krass mit Ruhm bekleckert haben, aber es war trotzdem ein Sweep. Und ich finde, also Indiana hat sich super verkauft, das muss man echt anerkennen, wie die gekämpft haben, auch gerade nachdem Halliburton dann raus war, was Andrew Nembhard gemacht hat, was auch Siakam gemacht hat, McConnell sowieso, also das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Bevor Jalen Brown in der Clothesline auf die Bretter geschickt hat.
Zum Beispiel, ja, absolut. Aber ich weiß nicht, du musst halt in den Playoffs einfach gegen die Teams spielen, die da dann sind. Das waren jetzt in dem Fall nicht die besten Gegner, da stimme ich zu. Und Boston hat dadurch sicherlich auch noch nicht sich so massiv strecken müssen, wie das meistens ist, wenn Teams in die Finals kommen. Nicht immer, aber meistens. Aber sie können es ja nicht ändern.
Nee.
Ich glaube, also sie können ja jetzt nicht sagen, hier, lass doch mal warten, bis Embiid gesund ist mal für die Playoffs oder bis Giannis gesund ist. Und sie stehen jetzt bei 10-2. Bei 12-2 meine ich in den Playoffs. Sie haben also neun Siege waren, acht oder neun Siege, bin mir nicht ganz sicher, aber waren Blowouts und dann gab es halt ein paar Clutch-Games und die haben sie auch gewonnen. Was will man denn da noch? Ist doch okay. Sie haben ein zweistelliges Net-Rating. Wenn man das über eine Regular Season hat, ist man eins der dominantesten Teams aller Zeiten. Sie haben das jetzt in den Playoffs. Das ist doch. Also ich finde da jetzt im Moment keinen Grund, irgendwie da groß drüber zu schimpfen, sondern es ist halt einfach so gelaufen mit der Konkurrenz, die da war und sie haben es geschafft, stehen jetzt in den Finals. Gute Sache.
Klarer Homer-Take. Nein, Quatsch.
Ja, voll.
Nein, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also und das ist ja genau das Ding, dass sich Teams ja auch gerne mal in solchen Situationen dann vielleicht ein bisschen in Schwierigkeiten bringen können. Und die Celtics haben sich vielleicht situativ in Spielen manchmal in Schwierigkeiten gebracht, aber sie haben sich in keiner Serie in Schwierigkeiten gebracht. Und Porzingis raus ist halt auch ein Punkt, der wir haben jetzt dann, sie haben jetzt experimentiert also nach Cornets Verletzung auch, klar, wäre vielleicht auch schon vorher okay gewesen, aber jetzt hat Xavier Tillman recht viel gespielt in Spiel 4 und mussten auch ein bisschen experimentieren. Sie waren klar das bessere Team, aber sie haben es auch immer gezeigt und sie haben es auch in den entscheidenden Phasen gezeigt, dass sie das bessere Team sind. Und sie haben nämlich genau, du hast die Klatschsachen angesprochen, vorher war genau die Frage, ja, wie ist es denn in solchen Situationen? Und man kann immer noch den Ausgang als offen bewerten, wenn man sagt, wie ist es denn in solchen Situationen gegen Teams wirklich auf Augenhöhe? Klar,
absolut.
Ist immer noch die Frage. Trotzdem, sie haben es jetzt fürs Erste einfach gut gelöst, sehr gut gelöst. Also sie haben sich, wie gesagt, sie haben sich in keiner Serie in Schwierigkeiten gebracht. Sie haben es gut zu Ende gespielt. Sie haben eine brutale Defense jetzt am Ende gespielt. Da ging dann gar nichts mehr. Von daher, ja.
Für mich gibt's eine Sache, die mich umtreibt, gerade auch wenn es dann Richtung Finals geht, egal gegen wen. Und das ist, dass die Offense über die gesamten Playoffs richtig schlecht ist, wenn Tatum nicht drauf ist. Weil, also klar, ich weiß, Tatum mega, mega überschätzt, hat noch nie irgendwas gerissen. Ne? Ja, absolut, absolut mieser Spieler. Vielleicht kommt er gerade so in die Top 20-Konversation, aber alles andere wäre auch übertrieben.
Ja, aber auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich finde aber selbst Top 20 sollten wir nochmal drüber sprechen, aber gut.
Ja. Aber wenn man immer wieder betont, und also ich betone das ja auch, dass die Celtics insgesamt in der Spitze extrem gut besetzt sind, viele echt gute Leute haben und die sie viele Lineups eigentlich spielen, wenn er auf der Bank sitzt, wo halt eigentlich drei der anderen guten oder also der anderen Starter eigentlich meistens mit dabei sind und die ein gemeinsames Offensivrating von 99,5 über die Playoffs haben, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich kann mir auch nicht so den ganz großen Reim daraus machen, warum das so extrem ist. Ich finde zwar schon, dass er derjenige ist, der am meisten Struktur irgendwie reinbringt, weil er auch ein guter Screener ist und weil er definitiv auch die meiste Aufmerksamkeit zieht von allen anderen und auch zum Beispiel Jaylen Brown das Leben viel, viel leichter macht, weil er halt dann in der Regel nicht gegen irgendein Double-Team aktiv sein muss, sondern halt derjenige ist, der da, also für den ein Vorteil mehr oder weniger schon kreiert wurde, jedenfalls relativ oft. Aber so extrem müsste es eigentlich trotzdem nicht sein. Deswegen hoffe ich mal, dass sich das irgendwie so ein bisschen einpendelt. Aber sonst kann ich da jetzt nicht wahnsinnig viel rummäkeln. Wäre schon gut, wenn Porzingis dabei ist, einfach weil man dann ein komplett anderes Level an Rim Protection mit reinbekommt. Aber
ja, oder auch eine Offensive, oder nochmal, also ja, vielleicht ist das auch ein Faktor, weshalb es halt ohne Tatum so schlecht läuft. Also
zusätzlich
zu dem, was du gerade angesprochen hast.
Ja, also so Two-Man-Game zwischen White und Porzingis und auch zwischen Brown und Porzingis war über die Saison schon ziemlich gut und halt auch irgendwie so ein, also auch ihn mal irgendwie gegen einen Mismatch aufzuposten, war schon auch eine der Go-To-Sachen, gerade wenn die Offense mal so ein bisschen in eine schlechte Phase gekommen ist. Aber insgesamt war das bisher schon alles irgendwie ziemlich ordentlich. Es gibt natürlich in jedem Spiel Phasen, wo man das Gefühl hat, die Intensität ist gerade nicht so da oder die Offense verfällt jetzt gerade doch so ein bisschen in dieses Dribbeln und dann werfen und sonst passiert nicht so viel. Aber wenn ich das mit den letzten Jahren vergleiche, ist es wesentlich weniger. Und es wurde irgendwie in diesen Klatsch-Situationen, und klar, so viele waren es jetzt nicht, 19 Minuten ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber fast alles, was in der Zeit irgendwie an Punkten gemacht wurde, kam durch einen Assist zustande. Also es war kaum Isolationsbasketball. Das finde ich eigentlich schon gut. Ich hatte schon das Gefühl, dass da eine etwas größere Reife dann am Ende von Spielen zu sehen ist, als das der Ruf der Celtics ist über die letzten Jahre, den sie sich ja auch durchaus verdient haben teilweise, ne? Also das ist jetzt nicht perfekt, aber kein Team ist in der Crunch Time perfekt, aber es war schon.
Also die Bulls, aber
überwiegend
nicht mehr dabei.
Ja, stimmt, die sind also offensiv perfekt gewesen.
Ja, genau.
Vor allem Boston wiederum kann, also mit Holiday und White so eine ekelhafte Defense, also so einen ekelhaften Druck auf den Ballführenden ausüben. Das ist halt auch das Beste. Oder also der Grund, warum sie, glaube ich, für Dallas, sollte Dallas jetzt in die Finals kommen, das schlechtestmögliche Matchup eigentlich für die ist, weil die halt so, die haben Brummer-Verteidiger und Pressure-Verteidiger und sie haben vier davon. Das ist eine ganz gute Sache.
Das ist, das erschwert so. Ich habe mir auch schon ein bisschen dabei erwischt, wie ich mir überlegt habe, wie es in den Finals so laufen könnte. Und zwischen den beiden Teams, und habe mir dann gedacht, dass es nicht so einfach ist. Also beziehungsweise dass es für Dallas und unangenehm sein könnte. Ich glaube, weißt du, bei den Celtics, ich glaube, wenn es um die Bewertung geht, ich glaube, ein Ding ist halt auch einfach was Positives raus, also wirklich so, also oder ich glaube, viele schrecken davor zurück, zu positiv zu denken, weil es halt schon irgendwie Pflicht ist, dass sie dieses Ding gewinnen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Und das heißt, du willst dann nicht sagen, wow, guck mal, was sie hier gemacht haben und so, und hinten raus lag es halt am etwas schwächeren Gegner. Und wenn du dann, und du kannst halt, wenn ein Team theoretisch so überlegen ist, dann kann er eher auffallen, ja, aber da die Schwierigkeiten sollten sie nicht haben. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das halt so ein bisschen in die Bewertung mit reingeht, habe ich mich teilweise auch dabei
erwischt. Ja, klar. Über die 17er Warriors haben wir auch gesagt, die müssten aber, also wenn die ein Spiel nur mit 5 gewonnen haben, war das auch nicht okay.
Dann, also genau.
Ne, das ist halt einfach so.
Dann war da was grundsätzlich
schief. Nur, dass man es nicht falsch versteht, diese Celtics sind absolut nicht auf dem Level wie die 17er Warriors, das will ich damit nicht sagen, aber sie sind im Osten halt schon das Team, was sich abgehoben hat. Absolut. Über die gesamte Saison. Auch schon bevor Leute ausgefallen sind. Ja. Muss man ja auch dazu sagen.
Ja, eben, eben. Und nee, also ich fand auch, und ich habe Tatum jetzt auch noch ein bisschen mehr zugeschaut in Spiel 4. Und ich glaube, was ich mir dann dachte, ist, du hast ja auch das bei Edwards hast du ja auch gesagt, es kommt dann alles vielleicht nicht immer automatisch. Und es ist gerade das, wenn bei Tatum mal was nicht funktioniert. Er hatte zum Beispiel eine Possession, wo er eigentlich Nembhard ein bisschen auf dem Rücken hatte in Zonennähe und hat dann irgendwie, es war so, wirkte so ein bisschen so, was mache ich jetzt? Er hat irgendwie so ein bisschen versucht zu überpowern, Nembhard kann physisch, aber es war eigentlich eine Situation, in der man gesagt hat, okay, eigentlich müsste Tatum das Mismatch klar nutzen und es wirkte halt nicht so zielstrebig. Und ich glaube, bei Tatum, vielleicht hat es manchmal so den Anschein, als wäre er dann zögerlich, aber es gab dann so viele positive Aktionen in diesem Spiel. Gleiche Situation zum Beispiel in Shepard, wo er das End-One zieht. Oder wie regelmäßig, wir haben es ja auch schon gesagt, während deines kleinen Rants letzte Woche.
Welcher Rant?
Wie regelmäßig er Richtung Brett geht und wie er Kontakt aufnimmt, Kontakt finisht. Aber es gab mal eine Aktion, da hat er erst Pick and Roll mit White gelaufen, eben als Greener, wie du auch gesagt hast, bekam den Ball und hat dann fast ein Triple Team bekommen eigentlich und hat direkt den Touch Pass zurückgespielt auf White, der dann den offenen Dreier hatte. Und das sind halt so, ja, das sind halt irgendwie so Sachen, also ich glaube, dass man darf bei Tatum, es gibt, glaube ich, immer wieder die Sachen, wo du denkst, okay, so ein guter, vielseitiger Offensivspieler sollte jetzt in dem Moment nicht in so Schwierigkeiten geraten und er ist vielleicht so ein Typ, bei dem einem das besser, also mehr auffällt oder bei dem man das mehr gewichtet. Aber da ist schon, es ist schon sehr, sehr, sehr viel Gutes dabei. Gutes, ja, das ist jetzt, und ich glaube, so ist, je mehr er Downhill spielt, je mehr er irgendwie seine Physis einsetzt, desto besser. Je weniger Stepback-Dreier, desto besser. Aber auch den trifft er ja. Also er ist schon gut, der Jason. Das war doch da dein Ding von letzter Woche, wollte ich nochmal kurz unterstreichen. Weil ich
mir Dankeschön. Gedacht, ich schau mal zu. Auch wenn die Larry Bird Trophy in diesem Fall an Jalen Brown.
Ja. Ah, auch okay, oder?
Ja, ich hätte dem zwar am Ende nicht zugestimmt, weil ich ihn nicht für den MVP des Teams halte, aber er hatte sehr viele, sehr wichtige Szenen in dieser Serie, deswegen passt es für mich schon. Ja. Und auch in Spiel 4 wieder, also hatte ich gestern auch in meinem Newsletter halt nochmal dann, also wirklich die 4 Szenen, die er allein in den letzten 3 Minuten gemacht hat. Einerseits halt dieser krasse Step-Through, den er hatte, zum Ausgleich war das, glaube ich, 2,5 Minuten vor Ende, dann Steal gegen Siakam, dann hat er Nembhard geblockt und dann am Ende halt den Assist drauf auf White für dessen Wurf, das halt alles innerhalb von so einer Minisequenz. Dazu der Wurf am Ende von Spiel 1, 40 Punkte in Spiel 2.
Also genau.
Kann man schon für argumentieren. Man könnte auch romantisch für Drew Holiday natürlich einen Case machen, der in dieser Serie auch irgendwie überall war. Und in Wirklichkeit wäre es Tatum gewesen, aber es ist ja auch egal. Hauptsache Hauptsache, sie sind weiter eigentlich. Ich habe auch mittlerweile immer, also es werden ja von außen sehr gerne so diese komischen Tatum-Brown-Debatten und dieser ganze Kram geführt, so wessen Team ist das, obwohl das ja in Wirklichkeit relativ egal ist. Ich habe das Gefühl, innerhalb des Teams ist es auch relativ egal, weil die halt einfach wissen, so wir sind halt alle einigermaßen wichtig.
Ja.
Und also ich finde, das hat man auch hier am Ende gesehen, so in der Crunch-Time von Spiel 5, alle 5 Starter waren entscheidend involviert daran, dass sie es dann geschafft haben. Also Holiday wieder mit seiner kranken Defense und mit diesem Offensiv-Rebound. Horford war beteiligt. Also das ist ja das Gute daran. Das ist ja nicht ein Team, was jetzt von einer Person getragen wird, sondern von mehreren.
So ist es. Und ich meine, Brown hat noch TJ McConnell ausgenockt. War auch wichtig. Ja. Nein.
Irgendjemand musste es tun. Nein.
Er hat es auch provoziert. Josh Hart gesagt, der nervige kleine Scheißer oder so.
Ja, genau. Es ist nicht ganz von der Hand zu.
Ja, ich glaube, es geht dir schon auf den Sack so ein bisschen als Gegenspieler.
Ja,
natürlich. Ich meine, wir fragen uns ja auch, aber ich glaube, als Gegenspieler denkst du auch, warum, wie und was?
Also in meiner nicht so wahnsinnig glorreichen Basketballkarriere habe ich auf jeden Fall auch oft genug auf dem Court gestanden mit so Leuten, die halt irgendwie so ein, also einfach nicht müde werden, die ganze Zeit anrennen, immer so richtig eklig, klebrig an einem dran sind, die wahrscheinlich auch vorher extra viel Knoblauch gegessen haben, um es noch unangenehmer zu machen. So schätze ich übrigens Lou Dort auch ein, dass der das macht.
Ja.
Und
bei McConnell aber auch noch nicht. Sollte man mal recherchieren.
Ob der überhaupt schon mal Zähne geputzt hat, ne?
Okay. Aber dafür sieht sein Lächeln eigentlich relativ weiß aus.
Also, das stimmt, aber vielleicht sind das ja auch die Dritten. Ist auch egal. Ja, auch möglich. Aber man hat, also es gibt dann einfach so Leute, wo man dann irgendwie sagen muss, okay, irgendwie ist das schon cool und wahrscheinlich sollten wir alle so spielen, aber eigentlich kann das niemand, weil die meisten Leute nicht diese Kondition haben und auch nicht so eklig sind. Hm. Aber du bist genauso eklig. TJ McConnell, du bist der chef-eklige MVP dieser Playoffs.
Ja.
Toller Typ.
Du nerviger kleiner Scheißer.
das hast du jetzt gesagt.
Das hat Josh Hart gesagt, ich zitiere nur.
Ja, gut.
Und damit, wir sind ja schon fast bei den Pacers und die Pacers sind jetzt im Urlaub, dann können wir uns ja mal überlegen, was die Pacers so im Urlaub machen. Also sie sind jetzt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, vorstellend in die Conference Finals gekommen, hat jetzt niemand wirklich damit gerechnet, obwohl sie eine gute Saison gespielt haben, obwohl sie während der Saison Siakam geholt haben, aber es war trotzdem, sie waren jetzt nicht zwingend Favorit in der ersten Runde. Gut, dann kamen die Verletzungen, dann sah es ein bisschen anders aus. Sie waren nicht zwingend Favorit in der zweiten Runde, sie waren auch nicht Favorit in Spiel 7. Weil mit den ganzen Verletzungen gab es da natürlich Fragen. Und ich will jetzt mal die ganzen Verletzungen ausklammern, weil es gab bei den Pacers auch Verletzungen. Es gab Halliburton mit seinen Rückenproblemen gegen die Knicks. Es gab die Hamstring-Verletzung jetzt am Ende. Und am Ende ist das doch alles sehr vielversprechend für die Pacers, oder? Ich meine, es ist jetzt halt ein Ding, ist jetzt natürlich, dass Halliburton seinen Hamstring mal richtig, Hallys Hamstring mal richtig auskuriert wird und er dann im Vollbesitz seiner Kräfte in die Saison geht, im Wissen dessen, was er jetzt gesehen hat, nämlich Playoffs, in dem Madison Square Garden. Er hat Probleme gehabt in den Playoffs, er hat sehr, sehr gute Spiele gehabt in den Playoffs, er hat sicherlich auch gesehen, wo er vielleicht mehr Spiele übernehmen kann oder sollte als bester Spieler des Teams. Er hat auch gesehen, wo er sich zurücknehmen kann. Ich glaube, das sind alle so relativ wertvolle Erfahrungen für so einen jungen Point Guard vor allem. Klar, es geht darum, was mit Siakam passiert, dessen Vertrag ausläuft, bei dem es ja nach der Verpflichtung hieß, dass die Pacers optimistisch sind, dass sie eine Verlängerung hinbekommen. Sie können ihm natürlich auch das beste Angebot machen. Also ich glaube, sie können ihm 5 Jahre bieten für insgesamt 248 Millionen und andere Teams nur 4 Jahre. Sie könnten ihm theoretisch jetzt auch noch eine Verlängerung über 2 Jahre bieten, bevor er Free Agent wird. Also 2 Jahre 80 Millionen sind möglich. Da ist die Frage genau. Also ich denke mal, da werden sie alles dran setzen, dass man sich da einigt. Obi Toppin ist dessen Vertrag, beziehungsweise Qualifying Offer ist da angesagt bei Obi Toppin. Was macht man da? Ich finde, der hat sich in Playoffs echt nochmal so ein bisschen auch in meinen Fokus mehr gespielt. Also gerade, er war über die Saison schon gut 40% getroffen, aber ich fand, er hat irgendwie so eine gute Nische für sich gefunden, so als Verteidiger, also oder als solider Verteidiger, Rimrunner, der irgendwie permanent zum Ring geht, entweder was Cuts angeht, aber auch für Rebounds, der hin und wieder auch halt den Wurf von draußen trifft. Und damit eigentlich schon ein wertvoller Spieler sein kann für die Pacers, oder wertvoller Spieler war für die Pacers jetzt in den Playoffs. Und sonst ist ja gar nicht so viel. Ich meine, Nembhard ist noch unter Vertrag bis 25/26, auch in einem günstigen Rookie-Vertrag. Nesmith bis 26/27, glaube ich, verdient rund 11 Millionen im Jahr. McConnell hat noch ein Jahr.
Nembhard finde ich insofern interessant, weil der ist ja als Zweitrunden-Pick ist sein Vertrag so strukturiert, dass der nach diesen beiden Jahren unrestricted werden könnte. Und das, also, wenn sie jetzt auch diese Playoffs gesehen haben und denken, der ist ein ziemlicher, also, der ist vielleicht schon eher Korb-Piece für uns.
Meinst du?
Was?
Ein Klau, ein Stil, Entschuldigung.
Ja, das wissen sie schon länger, dass er das ist. Aber halt vielleicht auch so, ich meine, sie haben ja noch ein paar andere junge Guards, auch teilweise in der Lottery gezogen, mit Ben Mathurin, sie haben auch Ben Shepard und seinen Schnörres, der in diesen Playoffs auch eine gute Rolle gespielt hat, aber wenn sie halt auch das Gefühl haben, so wie ich das gerade habe, dass Nembhard vielleicht der beste Two-Way-Player in diesem Dunstkreis ist und auch jemand ist, der halt wirklich so diese sekundäre Scoring-Playmaking-Option neben Halliburton auch echt ziemlich gut sein kann. Und ich meine, jetzt über die letzten Spiele war es ja sogar primär, weil Halliburton raus war und hat das auch verdammt gut gemacht. Das war für mich ein bisschen zu viel, aber so als zweiter Backcourt-Dude, so wenn sie das halt auch vielleicht denken, dass das langfristig eigentlich eine ganz gute Idee wäre, dann könnte man halt auch überlegen, ob man ein Asset wie Mathurin oder so, den ich schon auch ganz gut finde als Spieler, ob man da vielleicht aktiv wird, um das Team noch etwas größer zu machen, also in einem Trade und halt mit einem Part jetzt schon mal darüber spricht, hey, wollen wir dir eine Gehaltserhöhung geben und dafür deinen Vertrag vorzeitig verlängern, damit wir dieses Unrestricted Free Agent Thema gar nicht erst angehen. Aber sie, da hätten sie auch bis nächstes Jahr noch Zeit. Also da können sie das auch machen. Deswegen mal schauen. Bis dahin ist er halt natürlich krass undervalued mit seinem Gehalt von irgendwie 2 Millionen für das, was er ihnen jetzt schon geben kann. Aber mal schauen, wie es da weitergeht. Aber also das Wichtigste ist natürlich Siakam. Da gehe ich sehr doll davon aus, dass die schon zum Zeitpunkt seines Trades genau wussten, wie der Vertrag aussieht und dass der um 0:01 Uhr dann auch unterschrieben sein wird, wenn sich beide Seiten endlich miteinander unterhalten dürfen.
Ja, genau.
Wobei, nee, bei eigenen Free Agents, das ist ja schon vorher. Egal. Toppin finde ich auch interessant. Und sonst ist es halt eigentlich echt, also sie sind in einer ganz guten Situation, weil man halt jetzt schon mal gesehen hat, sie haben einen Style gefunden, der funktioniert. Sie haben dafür die meisten wesentlichen Figuren eigentlich auch schon am Start. Also ich finde zwar, wie gesagt, so Forward-Positionen könnte man unter Umständen auch noch ein bisschen upgraden. Man weiß ja, dass sie, als sie für Siakam getradet haben, hätten sie eigentlich gerne auch für Anunoby getradet. Also sie wollten beide haben, was ja schon auch so ein bisschen dafür spricht, dass sie so Länge, Physis, wo auch so dieses 3&D auch auf dem Schirm haben. Und Nesmith ist darin echt mittlerweile ziemlich gut, finde ich, aber noch ein weiterer würde definitiv ja nicht schaden. Da kann man halt gucken, ob sie da irgendwie in Trades nochmal für aktiv werden. Aber ansonsten, abgesehen von Siakam, ist das ja ein junges Team auf einer positiven Trajektorie, würde ich mal sagen. Ich finde zwar, dass dieses Jahr Conference Finals wahrscheinlich zu früh war und das natürlich schon irgendwie viel mit den Umständen auch zu tun hatte, aber es sind ja trotzdem total wertvolle Erfahrungen und es ist ein Team, was gut aufgestellt ist, um über die nächsten Jahre halt noch ein Ticken besser zu werden. Vielleicht sogar ein ganzes Stück besser. Was halt auch ein paar Stellschrauben natürlich hat, wo man gucken muss, also wie sie halt vor allem die Defense auf ein besseres Level bekommen, als wo es jetzt war. Aber offensiv haben sie halt schon gesehen. Sie haben einen Spieler, der offensiv ja wirklich ein Superstar ist, gerade wenn er gesund ist, der eine absolute Top-Offense anleiten kann, der auch vor allem so eine ansteckende Art von Basketball spielt, wo halt jeder dann Bock hat, hey, ja, rennen, Ball teilen, werfen, super. Und damit sind sie ja richtig gut gefahren und das war so Jahr eins davon, ne, wo sich halt auch während dem Jahr dann noch viel verändert hat, wo sich halt Halliburton verletzt hat, wo Siakam dann reinkam. Die beiden haben sich ja erst während der Playoffs wurde die Chemie zwischen beiden ja schon besser. Das war ja immer noch alles relativ neu. Und wenn man da dann sieht, okay, jetzt Training Camp gemeinsam, vielleicht nochmal ein, zwei Teile irgendwie daran verändert, dann kann man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall ein total vielversprechendes Team.
Absolut. Also finde ich auch. Und wie gesagt, dadurch, durch die Vertragssituation, also sie haben natürlich, wenn sie jetzt Siakam verlängern, haben sie jetzt auch nicht den ganz großen Spielraum, aber es...
Aber sie haben junge Spieler, ne? Also sie haben Assets. Sie haben ja auch noch, also letztes Jahr Jairus Walker auch in der Lottery gezogen, der jetzt in den Playoffs eigentlich keine Rolle gespielt hat, aber von dem sie sich, glaube ich, auch erhoffen, so ein weiterer defensiver Forward mit Wurf zu sein. Also auch noch ein bisschen größer, also auch noch zusätzlicher Ringbeschützer vielleicht. Also der könnte da nächste Saison schon auch eine wesentlich größere Rolle spielen.
Es gibt halt ziemlich viel Möglichkeiten auch noch für Verbesserungen von innen heraus. Und sie haben, glaube ich, auch halt eben, wir haben beide Nemhard angesprochen, Nesmith, Halliburton selbst. Also dass da halt schon noch Spieler sind, die halt noch wachsen können und bei denen halt noch mehr geht. Und gerade wenn man sich auch Halliburton Saison dann anschaut halt mit diesen Verletzungen und jetzt den Erfahrungen eben, dass da halt einfach nächstes Jahr vielleicht nochmal einfach ein anderer Spieler ist. Ich hoffe, dass diese Hamstring-Geschichte nichts wird, was regelmäßig kommt, weil das hört man ja schon immer wieder, dass Spieler, wenn die da so eine Schwachstelle haben, dass das dann öfter kommt. Also jetzt nichts Schwarzmann, einfach nur so, das ist nur meine Hoffnung, dass es jetzt halt, dass er es jetzt auskuriert über den Sommer und dann ist gut. Aber sonst, glaube ich, ist es sehr vielversprechend, was da passiert. Und sie haben eine Identität, also das ist ja auch für ein junges Team schon sehr, sehr wertvoll. Und dann, wenn dann wirklich vielleicht noch ein großer Wing dazukommt, ein defensiv starker Wing, dann sieht das doch ganz gut aus.
Absolut.
Gut, dann schaffen wir es heute ungefähr bei einer Stunde zu bleiben. Wahnsinn.
Schockierend. Willst du noch über die Bulls sprechen?
Lonzo Ball geht davon aus, dass er das erste Saisonspiel bestreitet. Hast du mitbekommen?
Ich habe nur die Headline gesehen, dass er hat eine Meniskustransplantation bekommen. Irgendwie sowas. Kann das sein?
Knorpel war mein
letztes Knorpel. Ja. Okay. Das macht mehr Sinn. Ich hatte nur gesehen, dass er.
Also Meniskus ist ja auch ein Knorpel, glaube ich.
Komplett seltene Transplantation, die er nie bekommen hat.
Ja, genau.
dann habe ich es nicht weiter verfolgt. Aber der will nächstes Jahr wieder Basketball spielen,
es oder ist, was? Das ist jetzt so, ich habe auch nur die Headlines bis jetzt so ein bisschen verfolgt, aber, was heißt verfolgt, gesehen. Aber anscheinend, ich beschäftige mich gerade auch nicht so viel mit dem Bus, aber anscheinend möchte er, es zum ersten Saisonspiel, möchte er auf dem Court stehen.
Nice. Also, boah. Wir drücken die Daumen.
Und ja, wirklich.
Sixers hoffen auf eine Rückkehr von Jimmy Butler.
Ist es so?
Ja. Gab einen Bericht vom Philadelphia Inquirer, dass Jimmy Butler sozusagen ihr Plan B ist, wenn sie Paul George nicht bekommen.
Mhm. Okay.
Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren würde, weil sie ja für den traden müssten und eigentlich gerade überhaupt keine Spieler haben. Aber
das, why is Harris over me?
Ja, genau.
Gibt es nächstes Jahr umgekehrt, wenn sie dann Tobias Harris oder Tobias Harris Revenge Series nächstes Jahr und dann Jimmy Butler over me?
Ihr habt sicher, zuerst gehört. Weil Heat Culture Tobias Harris zum DAO gemacht.
Ja.
Und zwar mit AW.
Was, wenn nicht Heat Culture?
Ja, absolut. So, jetzt haben wir die Stunde geschafft und
ja, damit
werden wir uns nächstes Mal damit beschaffen.
Können wir auch langsam ausklingen lassen, ne? Wir hören uns.
Festigen, beschäftigen, meine Fresse. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Also, ja, wir sind raus.
Wir sind raus, genau. Aber nicht bevor euch zu danken für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, wie immer der Hinweis, ne? Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, geht alles. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram. Ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korpiger Podcast und korpiger Me. Korrekt. Dort gibt es extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Ja, und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die freie Nacht. Und dann bis Freitag hoffentlich, da reden wir nämlich wieder. Ne? Da war ja dann Spiel 5. Reingehauen.
Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.